Vorhang auf zur literarischen Viertelstunde mit Elisabeth Jo Harriet.
Willkommen zu meinem dritten Podcast, der Paul Heyse gewidmet ist. Heyse wurde 1830 in Berlin geboren und lebte bis 1914 in München. Ja, heute ist er kaum mehr jemand bekannt, obwohl er zu seiner Zeit einer der meistgelesenen Schriftsteller war. Theodor Fontane meinte sogar, dass Heyse seiner Epoche den Namen geben und ein heysisches Zeitalter dem Goetheschen folgen werde. Nun, dies traf zwar nicht ein, aber Paul Heyse wurde 1910 als erstem deutschsprachigen Autor der Nobelpreis für Literatur verliehen. Heyse schuf neben vielen Gedichten rund 180 Novellen, 8 Romane und 68 Dramen. Ich darf Sie nun mit einer seiner Novellen ins Theater nach München entführen, wohin Heyse von König Maximilian II. Als Hofdichter berufen worden war. Das Rätsel des Lebens. Ich war noch nicht lange in München, meiner zweiten Heimat, angesiedelt, als mir im Theater ein Mann auffiel, immer auf demselben Platz, dem letzten der ersten Sitzreihe im Parkett dicht vor dem Orchester und immer in dem nämlichen sonderbaren Aufzug. Obwohl es ein sommerlich warmer Herbst war, erschien der seltsame Herr stets in einem grauen Mäntelchen nach Art der altmodischen Kutschermäntel mit 3 kleiner treppenförmig abgestuften Kragen über seinen schmächtigen Schultern. Auf diesen saß ein ansehnlicher viereckiger Kopf, das dichte, leicht angegraute Haar sträubte sich um eine hohe weiße Stirn, unter der ein dunkles Augenpaar von buschigen schwarzen Brauen verschattet mit einem eigenen Ausdruck schwermütigen Trotzes hervorblitzte. Das glatt rasierte Gesicht war farblos, der feine Mund gewöhnlich fest zusammengekniffen. Erst wenn er seinen Platz eingenommen hatte, nahm er die graue Schirmmütze ab und behielt sie in den Händen, die er auf dem hakenförmigen Griff seines derben Krückstocks zusammenlegte. Der Theaterdiener war an und für sich angewiesen, Stöcke und Schirme abzufordern. Nur dieser Stammkast schien für seinen Mantel, den man sonst in der Garderobe abzugeben hatte, so auch für seinen Stock einen Freibrief zu haben. Mehrmals hatte ich die wunderliche Figur aus der Ferne beobachtet und nie ein Zeichen irgendeines Anteils, weder des Beifalls noch der Unzufriedenheit an ihm wahrgenommen. Er schien ganz unbeweglich da zu sitzen, wie der steinerne Gast, so dass man glauben konnte, er genieße hier einen sanften Theaterschlaf. Ich erkundigte mich bei dem Türhüter und erfuhr nichts weiter, als dass es ein Herr Arnoldi sei, ein alter Musiker, der vor Jahren einmal eine von ihm komponierte Oper der Intendanz eingereicht und eine Ablehnung erfahren habe, dafür aber die Vergünstigung des freien Eintritts bei allen Opernvorstellungen. In der Tat war er auch im Schauspiel nie zu erblicken. Der Zufall brachte mich eines Abends auf einen Platz seitwärts hinter ihm und ich sah nun, wie er, ohne sich sonst zu regen, die Vorstellung mit dem lebhaftesten Mienenspiel begleitete. Bald die Brauen missbilligend zusammenzog, die Nase rümpfte, den Mund zu einer höhnischen Grimasse verzerrte, dann wieder über das ganze Gesicht wie verklärt lächelte, wobei er ein leises Schnurren und Grunzen von sich gab, wie ein Kater, der behaglich in der Sonne sitzt. Nur manchmal, wenn er mit dem Tempo nicht einverstanden war, markierte er durch ungeduldiges, nicht ganz leises Aufstoßen des Stockes ein schneller oder langsamer, ohne auf das unwillige Umschauen seiner Nachbarn zu achten, wie wenn das Orchester nur für ihn allein spielte und die Sänger und Sängerinnen sich mehr nach seinem Stock als nach dem Stäbchen in der Hand des Kapellmeisters zu richten hätten. Beim Hinausgehen nach dem Ende der Oper fügte es sich, dass ich im Gedränge dicht an seine Seite kam und da er seine Mütze fallen ließ und sie nicht gleich wieder aufheben konnte, bückte ich mich rasch und fischte sie glücklich zwischen den Füßen der Hinauseilenden herauf. Er nickte mir, ohne ein Wort zu sagen, mit seiner gewöhnlichen mürrischen Miene zu und wir erreichten nebeneinander den Ausgang. Da uns aber der Heimweg durch dieselben Straßen führte, machte sich's von selbst, dass ich ihn nach einer Weile anredete mit der Frage, wie er mit der Aufführung zufrieden gewesen sei. Ich hätte aus seinen Gebärden schließen müssen, dass er ein sachverständiges Urteil habe und wohl selbst Musiker sei. Er sah mich erst misstrauisch von der Seite an, schüttelte dann mit einem kurzen Achselzucken den Kopf und brummte: »Gewesener Musiker, was Sie heutzutage Musik nennen, ist meistenteils nur Katzenmusik. Obwohl, nein, ich will den Katzen nicht Unrecht tun. Sie haben viel feinere Ohren als die heutigen sogenannten musikalischen Genies. Überhaupt, was man so Oper zu nennen pflegt, der lächerliche Unsinn. Gewöhnliche Menschen ihre Leiden und Freuden im Dreiviertel- oder Sechsachteltakt hinausschreien zu lassen. Kein vernünftiger Mensch kann sich das gefallen lassen.« Ich merkte an der leidenschaftlichen Schärfe, mit der er diese Worte herausstieß, dass ich es mit einem hitzköpfigen Sonderling zu tun hatte und hütete mich, ihn ernstlich zu bestreiten. »Sie mögen recht haben«, sagte ich, »nur wundert es mich, dass Sie trotz dieser entschiedenen Abneigung gleichwohl die Oper so häufig besuchen, da ich Sie heute nicht zum ersten Mal im Theater gesehen habe.« Er blieb stehen und spuckte heftig gegen das Pflaster aus. »Pah! Es ist auch eine Narrheit und ich schäme mich jedes Mal, wenn ich, sobald die Theaterzeit herankommt, doch wieder mich hinlocken lasse. Aber teils ist es die alte Gewohnheit. Ich habe als grüner junger Mensch selbst einmal den Taktstock geschwungen und wer jemals Orchesterluft geatmet hat, ist wie ein alter Militärgaul, der die Ohren spitzt, wenn draußen vor seinem Stall die Regimentsmusik vorbeizieht. Dann aber, da ich sonst nicht viel aus meiner Höhle komme, brauch ich den abendlichen Ärger und Ingrimm zu meiner Verdauung. Denn so ein Tenor, der, wenn er den Dolch in den Rippen oder das Gift im Leibe hat, noch eine Arie von 40 Takten flötet und auf dem hohen O verendet, schüttelt mich durch und durch. Auch merk ich auf der Stelle, wenn irgendeiner der Herren Hofmusiker einen halben Ton zu hoch oder zu tief bläst oder geigt und möchte mit einem Donnerwetter dreinfahren. Hernach wird mir aber in meiner stillen Stube umso wohler und ich genieße einen desto erquickenderen Schlaf.« »Sie sind also nicht der Meinung, dass wir an unserem Franz Lachner einen trefflichen Operndirigenten haben?« warf ich ein. »Oh, der Lachner, der wäre der Schlimmste nicht. Aber wenn er 10-mal talentvoller wäre und über den landläufigen Unsinn genauso dächte wie ich, gegen den Strom könnte er auch nicht schwimmen, schon weil er Kapellmeister am Theater ist. Sehen Sie sich doch das verehrliche Publikum einmal an. Ist da von 1000 nur ein halber, der etwas anderes zu hören wünscht, als bestenfalls ein bisschen bessere Musik als auf dem Tanzboden oder bei der Wachtparade und dem nicht überhaupt das höhere Nebensache wäre, wenn er nur recht viel zu sehen bekommt? Von dem, wozu die Musik eigentlich in der Welt ist, von dem Symbolischen, was sie allein ausdrücken sollte, haben ja auch die Herren Ästhetiker nur selten eine entfernte Ahnung.« Er blieb wieder stehen, sah mich mit einem prüfenden Blick von der Seite an und sagte: »Sind Sie etwa auch Musiker?« Ich erwiderte, dass meine Erziehung in diesem Punkte leider vernachlässigt worden sei, da ich mich nur einer laienhaften Liebe zur Musik rühmen könne. Meines Zeichens sei ich Schriftsteller. »Sie machen auch Verse, sind wohl gar Dramatiker?« Ich kann es nicht leugnen, dass ich beides von Jugend an eifrig betrieben habe.
»Das ist mir ungemein lieb zu hören«, sagte er und reichte mir mit einem plötzlich völlig verwandelten Ausdruck die Hand, eine kleine, kühle Hand in einem Zwirnshandschuh. »Hören Sie, lieber Herr, am Ende ist's eine providentielle Fügung, dass mir heute die Mütze entfallen ist und Sie neben mir gingen und Sie aufzuheben die Güte hatten. Vielleicht werden Sie imstande und geneigt sein, mir einen noch größeren Liebesdienst zu erweisen?«
Ich gestehe, dass ich ein wenig erschrak. Ich wusste, wie eifrig alle Musiker nach einem gutmütigen Poeten fahnden, der ihnen einen Operntext zu liefern willens wäre. Und dieser Verächter alles Gesungenen rein menschlichen und Verehrer des Symbolischen, wie sollte ich hoffen, dass wir zwei uns über ein gemeinsames Werk verständigen könnten? Ich stellte mich aber ganz arglos und fragte, womit ich ihm etwa dienen könnte.
»Nein, nein, nein, nicht jetzt. Erst müssen wir uns näher kennenlernen. Geben Sie mir etwas von Ihren Sachen und ich werde Ihnen, wenn es Ihnen recht ist, einen Einblick in meine innere Welt eröffnen. Mein Name ist Arnoldi, noch gänzlich unbekannt, und der Ihrige?«
Ich nannte meinen Namen. Er hatte nichts von mir gehört, als durch die Zeitung, dass ich vor Jahr und Tag nach München berufen worden war. Wir plauderten dann von anderen Dingen, wobei er die drolligsten, weltfremdesten Ansichten vorbrachte, bis wir an meinem Hause angekommen waren. Als wir uns zum Abschied die Hände geschüttelt und er mir seine Wohnung genannt hatte, sagte er plötzlich,
»Sie sind doch verheiratet, oder?«
Ich nickte.
»Nun, das ist gut. Also, wenn Sie mir die Freude Ihres Besuches gönnen wollen, ich bin zwar den ganzen Tag zu Hause, aber vormittags arbeite ich. Am besten ist, Sie kommen gegen Abend, an Operntagen zwischen 5 und 6. Es war mir sehr angenehm.«
Damit wandte er sich, die Mütze höflich lüftend, ab und ging den Stock taktmäßig aufstoßend die Straße hinab, dem äußeren Stadtteil zu, in welchem seine Wohnung gelegen war.
Ich versprach mir ehrlich gesagt nicht eben viel von einer Fortsetzung dieser Bekanntschaft. Ein malkontenter Musiker, ein verkanntes Genie, das sich zu seinem Trost eine eigene Theorie zurechtgemacht hatte, um sein Unvermögen für eine besondere Stärke ausgeben zu können. Ich bereute fast, mich mit ihm eingelassen zu haben. Doch konnte ich den Umgang ja nach Belieben abbrechen, wenn er mir lästig zu werden drohte. Und jedenfalls war es der Mühe wert, diesen eigensinnigen Charakterkopf noch etwas gründlicher zu studieren. Nach einigen Tagen also machte ich mich auf den Weg zu ihm. Die Hasenstraße, in der er wohnte, war damals noch nicht ausgebaut und ihr gegenüber breitete sich das steinige Feld in trostloser Öde und Leere unabsehlich aus. Doch für einen Musiker musste die tiefe Stille hier draußen, da keinerlei Wagen vorbeirollten, noch geräuschvolle Gewerbe betrieben wurden, höchst erwünscht sein. Ich stieg 3 steile Treppen eines neu gebauten, alleinstehenden Hauses hinauf und klingelte an der Tür, an der ich auf einer Visitenkarte den Namen Heinrich Arnoldi las. Erst auf das 2. Klingeln erklang ein leichter Schritt von innen und eine sanfte Frauenstimme fragte, wer draußen wäre. Ich nannte meinen Namen und sogleich wurde ein Riegel zurückgeschoben und ich stand einer schlanken weiblichen Gestalt gegenüber, deren Gesichtszüge ich in der frühen Dämmerung nicht deutlich erkennen konnte. Doch hatte ich den sicheren Eindruck eines liebenswürdigen jungen Wesens, das seinem ganzen Betragen nach keine Dienerin zu sein schien. »Herr Arnoldi sei zu Hause«, sagte die melodische Stimme, und sofort öffnete sich mir eine Tür, die dem Eingang gegenüber lag. Ich kam nicht dazu, erst anzuklopfen. Es schien, dass ich schon den ganzen Tag erwartet worden war. Das Zimmer, in das ich eintrat, war ziemlich groß. Durch zwei Fenster mit weißen Vorhängen drang noch hinlängliches Abendlicht herein, um die einfache Einrichtung und sogar die wenigen Bilder an der Wand erkennen zu lassen. Zunächst fiel mir ein altes Tafelklavier ins Auge, über welchem die Köpfe von Gluck und Mozart in alten Kupferstichen mit verblichenen Goldrähmchen hingen. Gegenüber ein kleines Harmonium, von dessen Höhe die Bildnisse Bachs und Beethovens herabsahen. Alle diese vier musikalischen Hausgötter mit vergilbten, vertrockneten Lorbeerkränzen geziert. Das Klavier war geschlossen und schien als Schreibpult zu dienen. Wenigstens stand ein Tintenfass darauf und beschriebenes Notenpapier lag daneben. An der einen Wand, zunächst der Tür, ein schmales, mit schwarzem Leder bezogenes Sofa, ein Tisch davor und ein paar Rohrstühle. An der Wand gegenüber ein altmodischer Glasschrank, der eine kleine Büchersammlung und Stöße von Musikalien enthielt. Am Fensterpfeiler eine Konsole, auf der unter einem Glassturz ein verschossenes Samtkissen ruhte, darauf ein schmuckloser, etwas gebräunter Taktstock und ein Papierstreifen davor mit der Inschrift, die ich erst bei einer späteren Gelegenheit entzifferte. Requiescat in pace. Denn beim ersten Umblick nahm die Gestalt des Bewohners dieses Gemachs meine Aufmerksamkeit ausschließlich in Anspruch. Der Musiker stand mitten im Zimmer in einem Anzug von grobem, grauem Drillig mit gelben beinernen Knöpfen, um den entblößten Hals ein dünnes schwarzes Tuch geschlungen, die Füße in ausgetretenen gestickten Pantoffeln. Das zu weite bis oben zugeknöpfte Röckchen hatte einen Schnitt, der der freien Eingebung eines Winkelschneiders entsprungen zu sein schien und hing in ungeschickten Falten um die hagere Gestalt. Und doch ließ die energische Haltung des großen Hauptes und das Feuer der schwarzen Augen kein Lächeln aufkommen.
»Ich freue mich, dass Sie Wort halten. Die Einsiedler in der libyschen Wüste können nicht dankbarer sein, wenn einmal ein Pilger sich zu ihnen verirrt. In den 7 Jahren, seit ich hier meinen Wanderstab in den Winkel gestellt habe, sind kaum mehr als 7 Menschen unter mein Dach getreten. Nehmen Sie gefälligst Platz, Herr Hofrat. Erlauben Sie mir Ihren Hut?«
Er wies auf das Ledersofa und bemächtigte sich meines Hutes. Ich bat ihn lächelnd, mir keinen Titel zu geben, der mir nicht zukomme. Er schien aber überzeugt zu sein, dass jedem, der an den Symposien des Königs Max teilnahm, wenigstens die Hofratswürde gebühre und ließ sich auch später noch zuweilen diese Anrede entschlüpfen. Überhaupt war es mir auffallend, mit wie devoter Höflichkeit er mich jungen Menschen behandelte, während er sich sonst mit Vorliebe in Kraftausdrücken erging und zumal gegen berühmte Musiker, deren Richtung ihm nicht zusagte, die massivsten Schmähungen von sich gab. Er nötigte mich auf den harten Polstersitz und blieb selbst am Tische mir gegenüberstehen.
»Wundern Sie sich nicht über die armselige Bude, in der Sie mich antreffen. Ich könnte mich auch mit allem erdenkbaren Luxus umgeben, wenn ich schlechte Opern zusammenschmierte wie die anderen. Aber mein künstlerisches Gewissen und die Unabhängigkeit der Überzeugung sind mir mehr wert als Plüschmöbel und persische Teppiche. Hier oben bin ich Mensch, hier darf ich sein.« »Aber nun genug von mir. Haben Sie mir etwas mitgebracht?«
Ich verstand nicht gleich, dass er der Meinung war, ich hätte alle Taschen voll von meinen bisher edierten Sachen. Als ich erklärte, ich hätte nicht gewusst, ob es ihm wirklich darum zu tun sei, etwas zu lesen, was nicht symbolisch, sondern rein menschlich gemeint sei.
»Oh nein, Sie haben mich missverstanden.« »Gerade darum mag ich die gewöhnlichen Abenteuer und Liebesgeschichten mir nicht mit Orchesterbegleitung vorsingen lassen, weil ich finde, solche Stoffe werden von der Poesie allein weit besser erledigt und jede Kunst müsse sich hüten, in das Gebiet einer anderen hineinzupfuschen. was eine hohe Tragödie an Erschütterungen hervorbringt, ganz mit eigenen Mitteln, ist mir so ehrwürdig, dass ich mir's nicht verhunzen lassen will durch einen Gecken von Komponisten, der sich einbildet, er müsse erst noch das Beste dazu tun und den Punkt aufs I setzen. Sehen Sie, Herr Hofrat!« Und nun erging er sich noch eine gute Weile in immer heftigeren Ausfällen gegen das Unwahre der üblichen Operntexte, wobei er an sehr scharfsinnige und tiefgründige ästhetische Prinzipien die übertriebensten Folgerungen knüpfte. Dabei schritt er oder schlich vielmehr auf seinen weichen Filzsohlen im Zimmer umher und knöpfte das Röckchen abwechselnd auf und wieder zu. So viel Merkwürdiges bei diesem Kunstgespräch zum Vorschein kam, ward's mir doch auf die Länge unheimlich. »Ich sehe über Ihrem Harmonium, mein Lieber, das Bildnis Beethovens«, unterbrach ich ihn endlich. »Nun, dem Fidelio werden Sie doch wohl das Recht seiner Existenz zugestehen, all Ihren bildstürmenden Theorien zum Trotz.« Er blieb an dem Instrument stehen und heftete die Augen auf das Bild darüber. »Fidelio! Ja, Fidelio! Wenn ich vor diesem Einzigen meine Überzeugung verleugnete, wär's auch nur wieder eine Ausnahme, die die Regel bestätigte, aber ich tue es nicht. Was daran Musik ist, ist göttlich, das ist außer Frage.« Ich sage nur, auf die Gefahr hin, als ein herzloser Barbar zu erscheinen, dass mich an ihrem Genuss die lamoyante Anekdote stört. Von dem ersten Akt vollends zu schweigen, wo das Liebesgetändel und die Verlobung der verkleideten Frau mit dem jungen Ding mir widrig ist, aber auch der berühmte Kerkerakt. Trauen Sie sich nicht zu, oder wenn Sie für Ihre Person zu bescheiden sind, trauen Sie einem Shakespeare nicht zu, die namenlose Freude mit dem schlichten Wort ebenso gewaltig einem ins Herz zu schmettern, wie in dem famosen Duett, wo zum Überdruss dieselben Worte immer wieder herhalten müssen?« Ich wollte allerlei einwenden, gerade hier die sonst unerreichbare Wirkung einer Vermählung von Wort und Ton zu verteidigen, aber der seltsame Fanatiker schnitt mir die Entgegnung ab, indem er sich vor das offene Harmonium setzte und seine Finger über die Tasten gleiten ließ. Erst nur präludierend, dann aber ging er in eine bachsche Toccata über, die zufällig auch mir bekannt war, und nach dieser spielte er ein noch grandioseres Stück des großen Thomas Cantors mit einer herrlichen Fuge und schloss endlich mit einem rührend machtvollen Choral. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden. Ich saß wie in der Verzauberung eines Traums in meiner Sofaecke und hätte noch eine Stunde so sitzen und den wundersamen Klängen lauschen mögen. Da wandte er sich nach mir um. »Sehen Sie, das ist Musik nach dem Herzen Gottes und nach meinem Herzen. Aber da Sie sich selbst einen musikalischen Laien nennen, ist Ihnen der Sinn für Bach vielleicht noch nicht aufgegangen.«
»Oh«, sagte ich, »oh doch, von früh an hat keiner mir's so angetan, obwohl ich mir nicht klar machen kann, was vom technischen Standpunkt aus an seiner Musik bewundernswert sein mag. Ich höre nie etwas von ihm, ohne dass mir zumut würde, als läge ich nackt am Meerstrand und die Wellen der Brandung rollten heran und überströmten mich mit einem Gefühl von Kraft und Frische, die mein Blut in eine wonnige Wallung bringt. Es ist eben ein elementarer Zauber, den ich sonst nur bei den herrlichsten symphonischen Sätzen Beethovens ähnlich in mir erlebe.«
»Nun, für einen Laien ist das ganz respektabel, wie Sie das zu schildern suchen, wenn man auch den Poeten erkennt, der immer ein Bild brauchen muss. Von da zu dem Aberwitz der Programmmusik ist der Weg nicht weit. Aber ich sehe, dass ich doch hoffen darf, von Ihnen verstanden zu werden, wenn ich Ihnen meine heimlichen Projekte enthülle. Sie müssen nämlich wissen...« In diesem Augenblick öffnete sich die Tür.
Und das Mädchen erschien, ein schlichtes, hölzernes Brett mit ausgespreizten Armen tragend, auf welchem eine kleine, brennende Petroleumlampe mit grünem Schirm stand, ferner ein Teller mit einem großen Stück Käse, ein halber Laib Hausbrot und eine mit einem hellrötlichen sogenannten Schillerwein angefüllte Wasserflasche, dazu zwei Gläser. Das alles stellte sie sacht mit behenden Bewegungen auf den Tisch vorm Sofa und glitt dann wieder geräuschlos, wie sie eingetreten war, aus der Tür. Ich hatte aber doch Zeit gehabt, sie näher zu betrachten. Sie trug ein braunes, ganz dürftig zugeschnittenes Kattunkleid und eine blendend weiße Schürze, die über die schon reizend entfaltete Brust reichte. Das Gesicht war auffallend hübsch, nur etwas matt gefärbt, doch ungemein lieblich, als ihr während ihres häuslichen Geschäfts dem fremden Gast gegenüber eine leichte Röte in die Wangen schoss. Die Farbe der Augen konnte ich nicht erkennen, da sie die lang bewimperten Lider gesenkt hatte. Alles in allem ein Bild holder, unberührter Jugend, wobei nur der Ausdruck einer müden, schwermütigen Stimmung um die feinen Schläfen und den festgeschlossenen Mund befremdlich war. Der alte Herr hatte die Eintretende mit einem finsteren Blick empfangen und schien ein heftiges Wort auf der Zunge zu haben, welches er aber doch zurückhielt, gleichsam entwaffnet durch die wehrlose, demütige Art, mit der sie ihr Geschäft verrichtete. Erst als sie gegangen war, knurrte er halblaut vor sich hin: »Hätte auch warten können, bis sie gerufen wird, ewig die Weiber!« Dann näherte er sich dem Tisch und sagte: »Nun ja, sie kann eigentlich nichts dafür, dass sie uns gestört hat, als ich eben im Zuge war, ihnen von meinem Plan zu sprechen. Sie ist angewiesen, täglich genau um dieselbe Zeit mein frugales Souper aufzutischen. Und da sie so wenig Überlegung hat wie eine gute Maschine in Fleisch und Bein, hat sie's auch heute nicht anders gemacht. Nun, es ist vielleicht besser so. Was ich ihnen zu sagen habe, ist doch nicht im Handumdrehen abzumachen. Sie geben mir wohl ein andermal die Ehre, oder? Erst aber, wenn sie meine bescheidene Kost nicht verschmähen, bitte.« Ich versicherte, dass meine Frau es mir verdenken würde, wenn ich ihrem eigenen Nachtessen nicht wie sonst alle Ehre antäte. »Ja, so nehmen Sie wenigstens ein Glas von meinem Haustrunk. Das Fässchen Landwein, das ich im Keller habe, ist mein einziger Luxus, der mir aber unentbehrlich ist, da das Bier mich träge und dumm macht, so dass meine Flügel mich nicht in die Höhen tragen können, wo meine richtige Lebensluft weht. Kommen Sie, wir wollen auf ferneres, gutes Verständnis miteinander anstoßen.« Ich musste ihm notgedrungen Bescheid tun und leerte das Glas, das er mir vollgeschenkt hatte, auf einen Zug. »Niemals, niemals hat ein Wein weniger verdient, als ein Luxus in Schutz genommen zu werden, als dieser säuerliche, dünne Trank.« Dann ließ der Alte sich's nicht nehmen, mir selbst mit dem Lämpchen die Treppe hinabzuleuchten. In der offenen Tür der Küche erschien zwar das Mädchen, das ihm die Leuchte abnehmen wollte, er wies sie aber mit einem bösen Schütteln seines gesträubten Haarschopfs herrisch zurück, und ich sah nur noch, wie die schlanke Gestalt den Kopf demütig senkte und nach dem Herde zurückging, auf dem ein zinnernes Küchenlämpchen ein schwaches, zuckendes Licht verbreitete. Tja, und wie es weitergeht mit dem angedachten Projekt und was es mit dieser jungen Frau auf sich hat, ja, das dauerte hier nun zu lange. Es war ohne dies schon länger als das literarische Viertelstündchen. Sie können diese spannende Novelle von Heise mit ihrer unerwarteten Wendung aber im Internet bei Projekt Gutenberg selbst weiterlesen. Den Link dazu finden Sie hier abgedruckt. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Das war die literarische Viertelstunde mit Elisabeth Jo Harriet. Für Infos zur Person und zum Abonnieren des Newsletters besuchen Sie www.elisabeth-joe-harriet.com. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.